Die Frage ist ja, also wo fängt sozusagen Optimierung an? Sind das die 5 Tassen Kaffee, die im Büro getrunken werden? Mhm. Ist das, wenn der Kleine morgens, bevor er in die Schule kommt, Ritalin bekommt, damit er irgendwie in aufrechteren Bahnen irgendwie dem Unsinn der Lehrer folgen kann? Oder ist es die Frau oder der Mann, der Schönheitsoperationen an sich vornehmen lässt? Also wo
hast du was du machen lassen, Werner?
Alles Natur.
Alles Natur, ja. Toll.
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. 3x die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Und manchmal auch unglaublich eigennützig. Unser heutiger Gast, den haben Suse und ich uns eingeladen, weil wir uns von ihm ja geheime Tipps versprechen, wie wir länger, besser, schöner, gesünder leben und uns dabei auch nicht weiter anstrengen müssen. Dr. Werner Bartens, hallo, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch, hallo.
Wir versuchen das seit 2 Jahren, glaube ich, zusammenzukommen. Du bist leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Du bist Bestsellerautor, du hast promoviert über genetische Voraussetzung des Herzinfarktes. Ich bin jetzt 60 und hatte noch keinen. Sind meine Gene gut, so herzinfarkttechnisch?
Naja, das kann man per Ferndiagnose schlecht sagen. Es gibt auch, ich meine, du müsstest dich vielleicht ausziehen, es gibt den guten Spruch, durchs Telefon und durch die Hose stelle keine Diagnose. Und insofern, ich werde oft angerufen und gefragt und da kann man allgemeine Dinge sagen, aber natürlich nichts spezifisch darüber. Aber erstmal ist es schon, das ist auch fürs Thema Alter gut, aber zumindest auch fürs Thema Herzinfarkt. Es ist sinnvoll, sich Eltern auszusuchen, die möglichst alt geworden sind.
Na, da kann ich nicht so mit dienen.
Ja, ich habe auch beides. Also ich habe eine Mutter, die ist relativ jung gestorben und einen Vater, der ist relativ alt geworden. Wie kann ich mich da jetzt nachrichten?
Du bist eine Vatertochter.
Immer nach dem besseren Vorbild, also immer nach dem älteren natürlich. Und dann kommt es natürlich auch sehr stark darauf an, was derjenige, diejenige gemacht haben. Also wenn ich jetzt Kind eines Kettenrauchers bin, der 4 Packungen am Tag raucht und in einer Asbestfabrik, falls es sowas gibt, arbeitet. Und wenn der dann früh stirbt, dann kann ich das natürlich schlecht auf mein genetisches Risiko übertragen, weil da einfach so ein paar Dinge im Leben zusammengekommen sind, die ungünstig waren für eine lange Lebenserwartung. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sagt das nicht alles aus, aber man sagt, dass so ungefähr ein Drittel, also 30-35% in dem Bereich schon auch genetisch bedingt sind. Und dann kommt es aber natürlich darauf an, was man draus macht. Es gibt ja die sogenannte Epigenetik, also die Gene sind ja nicht eine feste Vorlage, die einfach umgesetzt wird, so wie ein Bauplan beim Architekten, sondern
die werden je nach Umstand angeschaltet.
Genau, also ein paar kann man jetzt auch nicht ausschalten, also die Größe, das wissen, sehen ja viele, wenn man große Eltern hat, wird man meistens auch selber groß. Augenfarbe, Haarfarbe, Hauttyp, das ist oft so genetisch, dass man das nicht irgendwie je nach Umständen dann irgendwie auch groß verändern kann, aber trotzdem gibt es natürlich Dinge, die man beeinflussen kann.
Dr. Werner Bartens, 58, ist leitender Redakteur im Wissenschaftsressort der Süddeutschen Zeitung. Er wurde mit Journalistenpreisen überhäuft und 2009 und 2012 als Wissenschaftsjournalist des Jahres ausgezeichnet. Er verfasste Sachbücher wie das Ärztehasserbuch, das Lexikon der Medizinirrtümer oder Das sieht aber gar nicht gut aus, was wir von Ärzten nie wieder hören wollen, und war schon in jeder Talkshow des Landes als Gast. Suse und Hajo haben besonders interessiert die Beziehungsratgeber von Werner Bartens gelesen, zum Beispiel, was Paare zusammenhält, warum man sich riechen können muss und Sex überschätzt wird oder warum Frauen Wärmflaschen lieben und Männer mehr Tee trinken sollten. Im nächsten Frühjahr erscheint seine 700 Seiten starke Geschichte der Medizin. Wenn er nicht gerade wieder einen Bestseller schreibt, sitzt Werner auf dem Rennrad oder federt über den Tennisplatz. Warum wir Werner eingeladen haben? Weil wir seine unaufgeregte und zugleich kluge Art schätzen und natürlich, weil wir wissen wollen, ob wir zuerst Viagra, Kollagen oder doch die Abnehmspritze testen sollen auf unserem Weg zum ewigen Leben. Schön, dass er bei uns im Schöneberger Hinterhofstudio vorbeischaut. Psst. Übrigens hat Werner bei uns keinen lebensverlängernden Algensmoothie gefrühstückt, sondern Kaffee und Croissant. Guter Mann. Herzlich willkommen, lieber Werner Bartens.
Und wir wollen mit Werner heute reden über ganz viele Dinge, die uns, ich sage es ehrlich, ein klein wenig verrückt machen. Wenn man ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, kriegt man so viele Dinge um die Ohren gehauen, die man dringend tun oder lassen soll. Wir wollen reden über Ozempic, über Testosteron, über Kollagen. Du hattest neulich einen wunderbaren Selbstversuch mit einer Blutzucker-Messeinrichtung, die was mich sehr beeindruckt hat, die gesagt hat, du bist top davor, als du nach einer durchzechten Nacht, wenig Schlaf und auch sehr ungesunder Ernährung das Ding anstelltest. Da dachte ich mir, sowas brauche ich auch. Mhm. Und als du dich richtig gut fühltest und ausgeschlafen und gut ernährt und so weiter war, sagte dir diese Maschine so, heieiei, ob das noch lange gut geht mit ihm. Also auch diese ganzen Messgeräte und dieser Longevity-Wahn, also wir können ewig leben, was so Elon Musk und Konsorten ja schwer nach vorne peitschen. Viele Themen, also du sollst eigentlich, bist du hier, damit wir länger leben. Das war das Eigennützige.
Oh ja. Ja. Interessant ist ja, also können wir alles drauf eingehen, auf die Themen, aber was ich spannend finde, wenn Menschen überzeugt sind davon, dass sie nicht so lange leben oder dass sie früh, vergleichsweise früh in mittlerem Alter oder so schwere Krankheiten kriegen, dann trifft das auch überzufällig ein. Also ja, natürlich geht es auch ganz viel um, es geht nicht nur um Cholesterin oder um Bluthochdruck oder um diese ganzen Faktoren, die du eben angesprochen hast, sondern die Erwartungshaltung spielt auch eine ganz große Rolle. Mhm. Und wenn ich damit rechne, dass es mir schlecht geht, dann geht es mir auch vorher schlecht. Also da gibt es auch spannende
Befunde. Genau, aber da ist ja immer wieder die Frage, wo ist die Henne und wo ist das Ei? Also das ist ja so ähnlich auch bei Depressionen auf eine Art, ja, weil auf der einen Seite gibt es vielleicht eine genetische Präposition und gleichzeitig gibt es aber eben auch durch meine Gedanken, durch Negativität, ja, negatives Denken, durch Zurückziehen und so weiter, wird möglicherweise auch der Stoffwechsel beeinflusst, der wiederum zu Depressionen führen kann. Also genau, da ist die Frage wirklich, ist das jetzt so, ich komme mit einer Prädisposition auf die Welt und dann wird das halt durch mein Lebensumfeld, durch meine Umstände angestellt und dann kann ich mich in die Depression rein denken, ja? Oder ist es so, dass ich eigentlich ganz viel tun muss, damit es überhaupt erst passiert?
Es ist wie immer beides und ihr habt in meinem Lebenslauf ja vergessen oder zumindest zu wenig erwähnt, dass ich nicht nur Arzt bin und Medizin studiert habe, sondern auch Deutsch und Geschichte und das habe ich, habe früher mal gesagt, um später mal Arztromane zu schreiben, also nach Schwester Ingeborg und sowas, aber es war einfach Interesse halber und das finde ich an diesen Medizinthemen auch so spannend und gerade diese Debatte auf Englisch Nature or Nurture, also ist es quasi die Biologie, sind es die Gene oder ist es die Umwelt, sind es die Faktoren, die Sozialisation, wie ich aufwachse, mit was ich mich umgebe. Da gab es immer so Wellen, also auch seit den 50er, 60er Jahren gibt es da immer mehr Moden, dass man sagt, alles Gesellschaft, alles Prägung oder eben alles Biologie, alles Genetik. Und die letztendgültige Antwort dazu habe ich von einem kanadischen Neurobiologen gehört, der spannende Dinge untersucht hat, können wir später auch gerne noch drauf eingehen. Und zwar hat er gesagt, das ist so wie die Frage, was mehr zu einem Rechteck beiträgt, die Längsseite oder die Querseite. Und das finde ich eigentlich großartig, weil du natürlich anfälliger bist bei einer genetischen Prädisposition, aber wenn du nichts entsprechend dafür tust, dass du auch depressiv wirst, dann wirst du es auch nicht.
Nee.
Trotz dieser Prädisposition. Also das, was aber, und das ist jetzt mir auch ganz wichtig, wegkommen soll von dieser Krankheit als Schuldfrage, weil das finde ich eine ganz miese Nummer, so dieses Victim-Blaming, die Kranken als Opfer ihrer selbst. So nach dem Motto, wenn man was dagegen tun kann, selbst schuld, wenn du es trotzdem kriegst. Ja. Und das ist ein ganz häufiges, so ein Gesundheitsdogma dieser Tage.
Und da genau, und da sind wir ja schon bei diesem Thema Selbstoptimierung. Ja, also eine Glukose-App, einen Schrittzähler, Kollagen trinken und so weiter.
Oh Gott. Algensmoothie, ganz wichtig.
Genau, und du untersuchst das ja immer so schön auch in deinen Kolumnen. Von diesen ganzen Dingen, die der Schönheitsmarkt, der Gesundheitsmarkt so hergibt, was hilft wirklich?
Suse fragt für eine Freundin.
Ja, wie heißt das? Mutmacher-Podcast, oder? Ja. Also die kurze Antwort ist nichts. Das ist alles oder sehr viel Marketing, PR getrieben. Man kann das jetzt oder ich kann das gerne im Detail auf vieles Verschiedenes eingehen, aber es ist versucht, dich natürlich immer dabei zu packen, noch etwas zu machen, wo du noch besser werden kannst, wo du was optimieren kannst. Und es sind alles eigentlich isolierte Faktoren. Und ich finde, kleiner Umweg, aber es finde ich doch spannend. Das ist so ähnlich wie mit Vitaminen zu setzen. Die bringen zwar auch nichts, obwohl sie die Hälfte der Bevölkerung nehmen. In den USA sind es noch mehr. Da sagt man, die USA haben den teuersten Urin der Welt, weil die meisten Vitamine werden einfach so wieder ausgeschieden.
Und das Kokain musst du doch dazu rechnen. Das ist auch nicht billig.
Und da ist es so ähnlich. Also, wenn ich einen Apfel esse oder ein Stück Fleisch, und Fleisch sind ja auch Vitamine für unsere vegetarischen Zuhörer, dann habe ich dort. Beim Apfel weiß man noch gar nicht genau, das sind vielleicht 1000 Substanzen und die Hälfte kennt man noch gar nicht genau und weiß vor allen Dingen nicht, wie die alle untereinander interagieren. Und offenbar ist es das Zusammenspiel, sind es die Synergieeffekte, dieser Substanzen untereinander mit den Vitaminen, die dazu führen, dass ein Apfel, eine Orange, ein Stück Vollkornbrot, was auch immer, gesund sind, also die Vitamine da drin. Aber wenn ich das als Pulver nehme, ist es eben nicht gesund, weil ich da diese Synergieeffekte nicht habe. Auch nicht, wenn es ein Multivitaminpräparat ist. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das hat auch nichts mit bioidentischen Vitaminen und so zu tun. Also das kann man wirklich alles vergessen. Aber es suggeriert natürlich, ich tue was, ich mache was. Und damit geht es mir besser. Und da muss man auch den Gedanken vielleicht noch, da muss man auch sagen, da ist die Forschung einfach auch ärgerlich zum Teil oder beziehungsweise kommuniziert nicht gut genug, weil das sind oft isolierte Tierversuche mit extra dafür gezüchteten Mäusen, die dann besonders empfindlich auf eine bestimmte Diät oder einen bestimmten Stoff reagieren und dann wird das extrapoliert auf den Menschen, kann man aber zu 90% nicht. Mice tell lies, also Mäuse erzählen Lügen auf Deutsch. Mausversuche kann man nicht auf den Menschen übertragen, jedenfalls zu 90% nicht. Und so sind ganz viele dieser Stichworte, die ihr eben genannt habt, nicht zutreffend, also Instagram-Tipps befolgen macht nicht alt.
Und unglücklich. Und unglücklich, weil ich habe das Gefühl, ich mache immer zu wenig. Oder das Falsche.
Na, das ist ja der Haken, an dem die dich kriegen, dieses schlechte Gewissen.
Ja, genau. Funktioniert aber.
Sozusagen, sind sie zu stark, bist du zu schwach, dieser alte Fisherman-Trend ist das, glaube ich. Also so immer das Gefühl, dir mangelt es.
Genau.
An Selbstdisziplin. Du bist ein unvollkommenes Subjekt. Und dann gibt es natürlich immer noch die idealisierten Figuren. Die das angeblich alles machen und ganz toll aussehen. Und man weiß ja, alles photogeshoppt oder in Wirklichkeit
traurige
Gestalten.
In meinem Psychologiestudium habe ich gelernt, also um gut alt zu werden, ja, braucht es eine gute Ernährung, also vielleicht den Apfel, braucht es Sport oder zumindest Bewegung, braucht es, und das ist so der stärkste Faktor, ein soziales Umfeld, also dass ich im Austausch bleibe mit den anderen. Und jetzt habe ich einen noch vergessen.
Das genügend Schlaf. Gene.
Genügend Schlaf, genau, das kommt auch noch. Und Gene irgendwie gut, auch egal. Noch, ja.
Aber das stimmt alles, aber das Interessante ist ja, das ist nicht wahnsinnig sexy. Das ist irgendwie so einerseits wahnsinnig banal von der Erkenntnis, aber es stimmt.
Ja.
Aber
Essen, Schlafen, andere Leute.
Genau, Kontakte, der Mensch ist ein soziales Wesen und kann einen, wenn er einsam ist.
Ja.
Das Lustige ist, der Begriff Diät leitet sich ja aus dem Griechischen ab und die Diätetik, wie das früher hieß, das war eigentlich die Lehre vom gesunden Leben allgemein. Mhm. Und das findet man wirklich schon vor Christus in den hippokratischen Schriften, in Klammern Hippokrates als Figur, gab es ja vielleicht gar nicht, aber diese Schriften nennt man halt Corpus Hippocraticum. Und da steht schon das alles drin, da steht schon genau drin, der richtige Wechsel von Schlafen und Wachen, von Essen, Trinken, die richtige Menge, die richtige Dosis, Maß halten, Moderatio. Bloß nochmal, das klingt nicht so wahnsinnig sexy, wenn ich dir sage, geh früh ins Bett, ist was Vernünftiges, triff Leute, sieh dazu, dass dich bewegst, aber dahinterher auch ausruhst. Thema Joggen ist ja auch wahnsinnig. Die meisten hetzen sich ab und machen es viel zu schnell, weil sie zu selten dazu kommen. Denken sie dann, sie müssten was aufholen und deswegen sind auch oft diese gequälten Gesichter da so zu sehen bei den Kollegen, die einem entgegenkommen. Dabei ist sowohl der sportliche wie auch der Erholungseffekt viel größer, wenn ich das langsamer mache, muss ich jetzt dir nicht erzählen oder euch als
die Läufer. Natur sorgt da relativ automatisch für das Verlangsamen. Also
es gibt trotzdem viele Menschen, die sich abhetzen, die eigentlich zu schnell trainieren, sowohl für einen guten Effekt als auch und für grade, die Verletzungsanfähigkeit.
Ja, und gerade ein Kerl findet ja langsames Laufen unmännlich. Ja. Ne? Das ist ja irgendwie so.
Boah. Na, man muss sich ja auch, wenn man eigentlich schneller könnte, muss man es ja auch aktiv sich vornehmen. Ich laufe jetzt langsamer, obwohl ich schneller könnte.
Genau. Ich würde sogar noch einen Faktor erweitern, und zwar mit sich zufrieden zu sein. Also eine Selbstfreundschaft oder Selbstliebe würde man das wahrscheinlich nennen oder so. Also das auch, dass das auch noch ein Faktor ist. Weil wenn ich mit mir verbunden bin und in meiner Zufriedenheit, also mit mir zufrieden bin, selbst wenn ich 80 bin und graue Haare habe und manche Sachen nicht mehr funktionieren, weil das ist ja auch so ein Thema der Studien, dass du, je älter du wirst, auch diese Zufriedenheitswerte größer werden, obwohl du manchmal sehr kranke Menschen hast.
Ja.
Also diese psychische Komponente würde ich da immer noch mit reinnehmen.
Ja, oder? Ja, die ist total wichtig. Die wird auch lange unterschätzt. Bevor ich das sage, möchte ich nur noch den einen Satz zu diesem Ausgleich gerne loswerden. Thema Schlafen. Der Mensch ist ja das einzige Lebewesen, das sich freiwillig Schlaf entzieht. Also das ist ja auch komisch, dass wir da überhaupt nicht nach unseren Bedürfnissen schlafen. Die meisten zumindest nicht, wenn sie nicht gerade so einen lässigen Podcast haben, wo sie schlafen können bis in die Puppen.
Ja, genau. Also permanent eigentlich.
Genau. Und insofern ist es, und auch umgekehrt muss man sagen, kein Tier treibt Sport. Ja. Das ist natürlich auch etwas, was wir uns jetzt erst wieder angewöhnt haben, weil wir von unserer natürlichen Bewegungs, unserem Drang, unserem Wunsch eigentlich uns längst entfernt haben, ja, und da sagen, ich müsste eigentlich. Und das ist witzig, ich mache auch regelmäßig Sport. Ich werde unzufrieden, wenn ich das ein paar Tage nicht mache, weil ich dann das Gefühl habe, ich muss jetzt mal wieder, also es ist offenbar so ein Bedürfnis, aber das haben wir uns auch, bis es dann mal wiederkommt, so vielleicht in mittleren Jahren, haben wir es abtrainiert.
Und ich mache mir das zunutze tatsächlich, wenn ich mit meinen Klienten, weil ich gehe ja mit meinen Klienten in den Wald und mache meine Kurse.
Gibt es in Berlin Wald? Ach so, ja.
Ja,
ja, der heißt sogar Grunewald.
Habe ich mal von gelesen.
Ja. Man muss dazu sagen, Dr. Bartens wohnt im waldigen Oberbayern und äußert sich wie alle Bayern gehässig über Berlin.
Überhaupt nicht wahr. Das ist dieser
Minderwertigkeitskomplex
der Berliner.
Markus
Bartens von wegen. Ich bin gebürtiger Niedersachse, ich bin Wahlbayer.
Du kommst aus Göttingen.
Genau.
Gut.
Aber da ist auch wieder genau die gleiche Sache.
Da gibt es auch Wald, ja.
Was ich sagen wollte ist, da bist du auch in Bewegung und dieses in Bewegung sein, also einfach nur zu meinetwegen Walk and Talk, also spazieren zu gehen, würde ich das jetzt nicht denken, weil es ja Coaching ist, aber dieses in Bewegung sein, das macht eben auch was mit deinem Hirn oder mit deinen Gedanken oder so, ja. Und wenn ich nur drinnen sitze, dann kreise ich eben irgendwann auch in meinen Gedanken und
Ja, das ist.
Und wir sind natürlich Wesen und Menschen, die eigentlich sich zu Fuß bewegen und auch in einem bestimmten Tempo. Und gleichzeitig haben wir jetzt inzwischen eine moderne Welt um uns, die ein ganz anderes Tempo hat.
Also kein Tier fährt
möglicherweise
Auto.
Haben wir ein Problem auch damit.
Oder? Ja, ich meine, das Witzige ist ja, ich bin jetzt gerade dabei oder habe jetzt gerade eine große Medizingeschichte fertig, die im März oder April erscheint, Leib und Seele.
Das ist das ein Buch,
genau. Genau, ein Buch im Rowohlt Verlag über die Ideen zur Gesundheit und Krankheit und vor allen Dingen aber natürlich auch die verschiedenen Behandlungsmethoden, aber die Ideologie dahinter und jetzt dieses Spazieren im Wald, dieses Gehen im Wald, was du gesagt hast. Es gibt ja die alte griechische Schule der Peripatetiker, die schon gesagt haben, schlaue Gedanken oder gute Gedanken kommen uns nur, wenn wir gehen, die dann zwischen in den Säulenhallen hin und her gegangen sind. Ich habe mit 14 oder 15 mir mal ein Buch gekauft oder geschenkt bekommen, das große Buch vom Laufen, Joggingbuch. Der erste Satz oder einer der ersten Sätze war, trau keinem Gedanken, der dir im Sitzen gekommen ist. Das kennt ja auch jeder,
schön,
dass einem beim Laufen, auch wenn man es gar nicht beabsichtigt, also ich finde es blöd, wenn man das jetzt so instrumentalisiert, ich muss mal laufen, um auf kreative Ideen zu kommen, aber oft passiert es ja nebenbei. Und dann finde ich wieder witzig, EMDR, eine neue, vergleichsweise neue Behandlung bei Traumatisierung, die geht ja auch davon aus, dass du durch so rhythmische Bewegungen Traumen besser verarbeiten kannst und der Legende nach hat die Begründerin dieser Methode, ich glaube, sie ist spazieren gegangen im New Yorker Central Park und hatte sich geärgert über die Trennung von ihrem Mann und anderen Beziehungsmüll und ist dann durch dieses rhythmische Bewegen der Zweige durch den Wind, hat sie gemerkt, wie sie das beruhigt und hat dann angefangen, eben selber so rhythmische Bewegungen, sei es dieses Tapping auf den Oberschenkeln oder auch dem Fingerfolgen mit den Augen, in der Traumabehandlung einzusetzen. Und da finde ich es witzig, wie sich sozusagen die Dinge von den alten Griechen über Joggen, Freizeit, über Therapiemethoden.
Ich weiß schon, welches Buch ich mir kaufen werde im März.
wie sich das da findet, wie sich das zusammen, also die alte Ideen, die eigentlich auf verschiedenen Bereichen wieder umgesetzt sind.
Was Hippokrates definitiv nicht hatte, war Ozempic. Also die legendäre Abnehmspritze. Glückwunsch an alle, die rechtzeitig Novo Nordisk Aktien gekauft haben. Mhm. Ich habe vergangene Woche mit einer Ärztin, mit einer Allgemeinärztin aus Kreuzberg gesprochen. Mhm. Und die sagte, es sei unglaublich, wie ihr die Menschen die Bude einrennen, das kostet, da weißt du vielleicht besser Bescheid, in der Woche 300 bis 400 €, dir so eine Spritze setzen zu lassen. Dann hast du auf jeden Fall weniger Appetit, verlierst objektiv Gewicht. In dem Moment, wo du keine Spritze mehr kriegst, bist du wieder zurück im alten Gewicht. Das ist jetzt mal rein kapitalistisch gesehen, das ist wie Heroin. Ja, du hast die Leute an der Nadel. Weil wenn sie aufhören, werden sie wieder fett. Wollen sie nicht. Ich bin als kulturkritischer Mensch geradezu erschüttert. Auf der einen Seite kann ich völlig zügellos sein und mich, ich weiß nicht was, vollfressen und vollsaufen lassen. Und dann kann ich es wieder so mit einer Spritze abschalten. Das ist natürlich eine Wahrnehmung von mir selbst und von Welt. Ja, dass man alles so regeln kann, wenn man nur die richtigen Spritzen hat.
Und Geld.
Geld ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt dabei. Aber hast du das Gefühl, dass das Ozempic was macht mit den Menschen? Also wir brauchen jetzt noch die Anti-Rauch-Pille, die uns das sofort wieder abnimmt. Und was brauchen wir noch? Egal. Aber was sind deine Gedanken dazu? Hast du die mal ausprobiert? Die
schöne Dippel-Sotz-Pet-Frage, was macht das mit uns?
Ja, genau. Markus Lanz.
Also erstmal muss man natürlich sagen, die Römer haben das mit ihrer Gänsefeder, die sie nach dem Fressmahl sich eingeführt haben, auf andere Weise ja auch schon hinbekommen.
Die haben einfach gereiert.
Genau. Was ich bei Ozempic spannend finde, sind verschiedene Aspekte. Also das eine ist für Diabetiker, soweit man weiß, es ist wirklich ein sinnvolles, wirksames Mittel. Auch die Gewichtsabnahme ist unumstritten. Aber es gibt ja, weil das Zeug erst relativ jung ist, es gibt noch keine Langzeitstudien und man weiß wirklich nicht zu Langzeitfolgen. Und das ist, wenn in anderen Bereichen immer so darüber geredet wird, oho, und Impfstoffe und was auch immer, ist erstaunlich, wie das jetzt so angenommen wird, ohne dass es, ich meine, wir schreiben es immer wieder in der Süddeutschen, ja, andere schreiben es auch, aber es scheint keinen zu jucken, dass es diese Langzeitstudie noch nicht gibt. Das ist das eine, was ich komisch finde.
Also das heißt, ganz kurz nur, es heißt nicht, dass es zwingend Langzeitschäden geben muss.
Nee.
Aber es heißt auch nicht, dass wir irgendwelche Langzeitschäden ausschließen können.
Sehr, sehr wichtiger Punkt.
Wir wissen es nicht.
Das ist übrigens bei ganz vielen Dingen in der Wissenschaft oder in der Medizin so, dass man nicht sagen kann, es bringt nichts oder es bringt etwas, sondern einfach, wir haben keine vernünftigen Daten bisher.
Also wir befinden uns, gerade in einem globalen
Menschenversuch.
Mäusekäfig.
Ja, Menschenversuch, kann man schon sagen. So, und was ich irritierend finde, deswegen habe ich es auch noch nicht ausprobiert, weil ich esse regelmäßig und ich esse gern und ich esse auch gerne manchmal viel. Ich mag dieses Gefühl der Fülle auch. Kann mich trotzdem mit meinem athletischen Körper noch halbwegs schlank halten.
Also Menschen, die gegen dich Tennis spielen, sagen, du bist eine Rakete.
Weiß nicht, von wem du das hast. Na gut, also, was ich so schräg finde, sind zwei Aspekte. Das eine ist, du hast ja wirklich Ekelgefühl, du hast keine Lust auf Essen. Und es gibt viele Berichte, das sind nicht nur einzelne, davon, dass die Leute auch im Supermarkt, dass die regelrechten Widerwillen haben, wenn sie an manchen Dingen vorbeikommen, die sie vorher mochten. Und das, finde ich, ist schon ein vergleichsweise hoher Preis, wenn mir die Lust auf Essen und am Essen genommen wird. Es ist nicht einfach nur so, ich habe weniger Appetit, der ist ein bisschen runtergeregelt, aber ich habe genauso viel Lust und Spaß und Freude dabei, wie auch sonst. Das ist der eine Punkt. Und der andere, und den finde ich kulturgeschichtlich oder auch ideologisch, muss man fast sagen, viel spannender. Wir leben ja in einem Land, wo die meisten praktisch und theoretisch sowieso im Übermaß zu essen haben. Und da zeugt es ja von Disziplin, Leistungsbereitschaft und Askese, wenn du trotzdem schlank bleibst und dich nicht gehen lässt, wie es so schön heißt, und aus dem Leim geht. Wenn ich darüber Vorträge halte, mache ich gerne den Versuch, stelle ich dem Publikum die Frage, ihr habt zwei Bewerber, gleiche Papierform, gleicher Abschluss. Der eine 80 Kilo Hobby Triathlon, der andere 140 Kilo Hobby Fernsehen. Wer wird eingestellt?
Klar.
Man muss es nicht beantworten. Man unterstellt dem 140 Kilo Menschen sofort, dass er fehlende Disziplin, Leistungsbereitschaft hat und deswegen auch im Job schlechter ist.
Das Gegenteil ist der Fall. Der Triathlet ist dauernd verletzt.
Und braucht viel zu viel Zeit für sein Training.
So, genau.
Aber trotzdem ist das natürlich unser Glaube. So einer, der strengt sich nur nicht genug an, der hat nicht genug Leistungsbereitschaft. Und dieser ganze ideologische Überbau, der wird ja genommen, wenn ich einfach mir das kaufen kann und das mit Geld und Medizin eben lösen kann, dass ich trotzdem schlank wirke. Und deswegen ist ja auch das Spannende, nebenbei gab es ja zwischendurch einen Mangel an dem Mittel für Diabetiker, weil das so nachgefragt war. Und das wurde ja nicht nachgefragt so sehr von wirklich stark übergewichtigen Menschen, von so den kleinen Moppelchen wie du und ich, die halt so ein bisschen so ein paar Hüftringe und Love Handles hatten, aber eigentlich nicht wirklich dick waren, weil die noch schlanker, noch sehniger aussehen wollten.
Von Seiten der positiven Psychologie wäre jetzt eben auch noch so ein Thema Genuss und Essen. Ist ja vielleicht auch Genuss, ist natürlich auch
vielleicht
etwas,
unbedingt.
Ja, für manche Leute vielleicht nicht, aber ne, fördert natürlich auch, wenn ich ein schönes, tolles Essen habe und möglicherweise auch noch mit Freunden, dann fördert das positive Emotionen oder Gefühle. Und das fördert natürlich auch wieder Wohlbefinden, Zufriedenheit und solche Dinge. Und dann brauche ich vielleicht gar nicht diese Diät, weil das andere...
Einspruch.
Ja.
Wenn ich mich dann nach dem Essen aber tagelang vom Spiegel drehe und mich viel zu dick fühle und dadurch irgendwie depressive Schübe kriege oder schlechte Laune, die ich dann wiederum an dir auslasse, dann sind die positiven sozialen Wirkung des Essens ja am Ende wieder aufgehoben durch schlechte Laune.
Ehetherapie vielleicht woanders machen.
Entschuldige mal bitte, wenn jemand sich mit Ehetherapie auskennt, bist du das? Ich zitiere nur hier, was Paare zusammenhält.
Ja.
Und das sind Gespräche.
Ja, das war ein erfolgreiches Buch, was immer noch gerne gekauft und genommen
so, also,
wird, weil es vor allen Dingen auch heiter ist und
ja,
nicht im Dippel-Sotz-Bett-Jargon geschrieben. Aber ich wollte zu diesem wirklich wichtigen Punkt mit Lust am Essen, mit Spaß, was sagen. Da kommen wir nämlich zu dem schönen Thema Herzgesundheit. Und wenn da mir Landkarten angucke, europaweit, wo habe ich die häufigsten Herzinfarkte und die höchste Lebenserwartung und so weiter, dann habe ich, wo schneidet Europa am besten ab? In Frankreich, in Spanien, in Portugal und in Italien. Und das liegt nicht daran, weil die alle so viel Olivenöl und Schnecken essen, sondern weil es, also das ist natürlich ein Klischee, aber es wird in Frankreich eben noch zelebriert, die Lust am Essen, das gemeinsame Essen, das Zusammensein, das sich austauschen über einen langen Zeitraum. Und es ist natürlich viel gesünder, Wildschwein wie Obelix oder ein fetten Eintopf oder Entrecote, Fleisch mit Pommes, Steak frites, französische Nationalgericht zu essen, als sich missmutig allein ein paar Tropfen kaltgepresstes Olivenöl einzuverleiben, weil man denkt, das ist jetzt gesund, aber da sitze ich allein und denke, das muss ich jetzt machen, weil ich gesund bin. Und dieser Spaß und diese Lust am Essen, weil Deutschland schneidet in diesen Herz-Kreislauf-Tabellen und Landkarten nicht gut ab, ist da im mittleren bis hinteren Drittel. Und nicht, das liegt nicht daran, dass unsere Medizin schlechter ist, sondern ich glaube, es hat ganz wesentlich damit zu tun, mit diesen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten und mit dem, was Spaß und Lust macht. Und damit, das ist jetzt noch sozusagen eine Kritik an der etablierten Medizin, wenn man über Risikofaktoren für Herzinfarkt, Schlaganfall gesprochen hat. Da hat man jahrzehntelang immer gelernt, Bluthochdruck, Fett, erhöhte Blutfette, Übergewicht und Bewegungsmangel und Rauchen natürlich.
Und Rauchen
natürlich. Und jetzt weiß man, seit ungefähr 20 Jahren fing an mit so einer Studie in London über britische Beamte, dass depressive Neigung oder gar Depression ein genauso starker Risikofaktor ist. Nur Rauchen ist noch schlimmer. Und das wird aber von den meisten Ärzten und auch von den meisten Patienten gar nicht genügend berücksichtigt, dass es eben auch um die seelische Gesundheit geht und auch darum, dass du da was für dich tust. Und das ist oft nicht, das muss nicht der in der Psychiatrie stationär behandlungsbedürftige Patient sein, der wirklich eine schwere Erkrankung hat. Das ist auch schon sowas wie Gratifikationskrise im Job. Also ich mache und tue, aber keiner sieht es und erkennt mich an. Also das ist schon auch so diese depressive Neigung und das Gefühl, irgendwie immer auf der falschen Seite zu stehen. Und das hat sehr, sehr viel auch eben damit zu tun, wie alt wir werden, wie gesund unser Herz und unsere Gefäße sind.
Da, wo du jetzt sitzt, saß vor einiger Zeit, eigentlich vor wenigen Tagen, Patrizia Di Stefano, deren Vater Gianni aus Sizilien, klassische Gastarbeiterbiografie, nach Deutschland gekommen ist und hier die Tiefkühlpizza erfunden hat. Er hat sie sich nur dummerweise nicht patentieren lassen.
Ah,
so. Patrizia erzählte eine hochinteressante Geschichte. Ihr Vater ist mit 38 Jahren gestorben hier in Deutschland, hier in Berlin, weil er Stoffwechselprobleme hatte, weil die sizilianische Küche, die er gewohnt war, die sehr einfache, er kam aus wirklich armen Verhältnissen, war so anders als das Essen. Wir reden jetzt 60er, 70er Jahre in Deutschland. Also so, ne, dick war Drupp, Wirtschaftswunder, viel Fett, viel Zucker und so weiter. Stimmt das oder ist das ein Mythos? Und ich meine, hey, wir haben hier gerade mal eine europäische Wanderung von, ja gut, ein paar tausend Kilometern. Aber sind die Ernährungsgewohnheiten auf diesem Kontinent so unterschiedlich, dass man Stoffwechselprobleme bekommt?
Also da sind natürlich jetzt wahrscheinlich auch viele Familienlegenden oder Geschichten dabei, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich würde mal sagen, es könnte auch sein, dass er an gebrochenem Herzen gestorben ist, weil er seine sizilianische Heimat vermisst hat und dort ist alles, was mit dem Essen verbunden war. Ich glaube, die reinen Inhaltsstoffe, das andere Essen war es nicht.
Also die Kombination vielleicht auch.
Ja, ich würde da das Essen fast trotzdem entschuldigen.
Ja.
Ich glaube, natürlich kann man Dinge essen, die auf Dauer nicht sehr sinnvoll und gesund sind, aber ich möchte einen Mythos da gerne noch entkräften, wo wir schon dabei sind. Dieses Low-Fat oder Fett ist ungesund. Das ist ja Ende der 70er von amerikanischen Gesundheitsbehörden aufgestellt worden, diese Behauptung. Und dann fing das überall ein paar Jahre verspätet, auch in Deutschland an, mit den Supermärkten Low-Fat, Halb-Fat, sonst wie. Seit 2010 oder 11 ist das in fast allen industrialisierten Ländern wieder zurückgenommen worden, weil man gemerkt hat, Es macht keinen Unterschied, ob man den Fettanteil in der Nahrung reduziert oder nicht. Eine gewisse Menge Fett ist gesund. Und der Witz ist ja, das denke ich übrigens auch bei Hafermilchprodukten, aber anderes Problem, diese Low-Fat, diese reduzierten, das sind ja stark verarbeitete Lebensmittel. Mhm. Ich muss ja was damit machen, damit ich diesen reduzierten Fettanteil habe. Und diese Verarbeitung, zum Teil sind es Hochverarbeitungsprozesse mit erhöhtem Druck, mit Erhitzen, mit Sonnen, die machen so viel mit den Lebensmitteln, dass das oft ungesünder ist als der Fettanteil selbst. Aber auch der Fettanteil selbst ist, wie gesagt, nicht dafür verantwortlich, dass die Menschen kränker werden. Also das Fett ist nicht dafür verantwortlich, wenn Menschen mehr Herzinfarkte oder Schlaganfälle bekommen.
Was mir in dem Sinne noch einfällt, ist natürlich auch, also meine ostpreußische Oma, ja, die so eine Matrone war und die hat natürlich viel mit Fett und so weiter gekocht, aber die kommt, und das ist das dann das Nächste, in ihrer Region oder da, wo sie herkommt, da brauchtest du halt auch ordentlich Substanz, damit du Feldarbeit, damit du Winter und so weiter überstehen konntest.
Das ist so, ja.
Und möglicherweise ist dann in Italien, wo vielleicht der Winter nicht ganz so stark ist, aber die Sonne toller und die Tomaten anders sind, eben auch, also Landschaften prägen ja auch Menschen und dementsprechend auch Essgewohnheiten, weil bestimmte Pflanzen nicht wachsen. Und
ja, ich glaube aber tatsächlich, dass es noch mehr die Tätigkeit ist, weil ich komme aus einer Dynastie südniedersächsischer Inzucht von Bauern und Handwerkern. Und das war früher bei Familienfesten so, da haben wirklich 2/3 der Leute waren einfach mit ihren Händen tätig auf dem Feld. Und diese Familienfeste waren so, dass dort wurde den ganzen Tag gegessen. Und wenn es mal so, wenn mal irgendwas sich bewegt hat, dann gingen die vor die Tür und haben geraucht.
Genau.
Während ich dann später bei Freunden, wenn die eher aus bürgerlichen Berufen die Familie kam, da war dann nach dem Essen immer so Spaziergang, das war dann so eine halbe Wanderung, wo ich dachte, da wäre meine Familie überhaupt nicht drauf gekommen, weil die den ganzen Tag, die waren zum Teil um 6 im Stall und Onkel Karl hat sein Leben lang im Stall und auf dem Feld gearbeitet und ist dann mit 93 mit dem unbeleuchteten Mofa vom Auto überfahren worden. Also, aber die haben sozusagen Fettes und vieles gebraucht, weil sie ständig körperlich aktiv waren.
Genau.
Und nun hat sich natürlich auch die Arbeit in der Landwirtschaft geändert. Das ist natürlich nicht mehr ganz so stark körperlich. Es ist immer noch mehr als andere Berufe. Aber ich glaube, es ist noch mehr das. Und das kann vielleicht auch diese Sizilien-Geschichte erklären, dass natürlich andere Tätigkeit, Unzufriedenheit im regnerischen Berlin im Vergleich zum Strand in Sizilien, Klischee, aber das ist, was ich meine, dass das natürlich auch eine große Rolle spielt.
Ich möchte nochmal ins Silicon Valley. Nehmen wir, also jetzt mal ganz theoretisch an, ein Tech-Milliardär, der auch schon jenseits der 50 ist, nimmt sich eine natürlich schöne Frau, mit der er sich
gibt's auch gerne... Gibt's die da noch?
Nein, natürlich nicht. Das Ganze ist ironisch. Und hat auf einmal einen sehr beeindruckenden Bizeps vorzuweisen, den er vielleicht 5 Jahre vorher noch nicht hatte. Mein Urologe sagt, es könnte sein, dass der sich Testosteron hat spritzen oder sonst wie was lassen, weil das den Muskelaufbau auch im Alter nochmal fördert. Also irgendwelche Parallelen zu Jeff Bezos sind völlig zufällig gerade. Jetzt mal unter uns, Suse, hör mal weg. Also könntest du mir da ein Rezept ausstellen oder rätst du dazu?
Nein, ist völliger Unsinn.
Sorry, Jeff.
Es gibt sehr, sehr seltene Stoffwechselkrankheiten, wirklich super selten. Da kann man Testosteron gebrauchen, aber der normale Mann, der merkt, dass er nicht mehr so schnell kann, vielleicht gar nicht mehr kann, die Muskeln nicht mehr kommen, da hilft Testosteron überhaupt nicht. Es ist eben, vieles im Körper funktioniert nicht so, dass wenn man älter wird oder es weniger wird, mit was auch immer, dass man dann einfach was nachgießt.
Wie beim Auto.
Das ist, also genau, überhaupt diese ganzen TÜV-Analogien und Auto-Analogien, die
sind ziemlich
ja Unsinn. Genau. Insofern, nein, Testosteron nicht spritzen. Die Muskeln können vielleicht ein bisschen wachsen. Dafür erhöhtes Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankung, also tatsächlich von Herzinfarkt, von Gefäßverkalkung, von Lebererkrankung. Und es bringt nichts, außer vielleicht, wenn man irgendwie zu den Olympischen Spielen will und noch ein bisschen schneller über 100 Meter laufen und die Doping-Tester so blöd sind, dass sie das nicht merken, weil das ist so Doping aus der Steinzeit. Ja, in den 70er, 80er.
Ja.
Also nicht machen, genauso wie diese ganzen Eiweißpulver zum Muskelaufbau, die, wenn sie wirklich wirken, also erstens braucht das keiner, wenn man sich halbwegs normal ernährt. Und die häufig, was man da so kriegt, ist dann auch gestreckt mit anderen Präparaten, die halt, also mit Wachstumshormonen oder anderen Dingen, die dann dazu führen, dass man eventuell solche Berge bekommt.
Wo wir gerade bei Männerthemen sind, Viagra war wahrscheinlich der letzte Welterfolg vor Ozempic als eine Pharmazie, als ein Produkt, das irgendwie so, ja, Wunder wirkte. Auf einmal kamen 112-Jährige noch dazu, Kinder zu zeugen oder zumindest eine Erektion zu haben. Ist das okay? Ich frage für einen Freund.
Also es ist lustig, diese Frage, ist das okay? Ich werde ja irgendwie beim Essen auch oft gefragt, ja. Zumindest wenn ich in der Kantine der Süddeutschen Zeitung bin,
ja,
dann guckt mich jemand so schuldbewusst an mit Schnitzel und Pommes auf dem Teller und sagt dann, ich weiß, es ist nicht gesund,
hat ja.
Eben schon das
ist eine Ausnahme.
Dann sage ich, doch, ist gesund, wenn du Lust hast, jetzt mit deinem Kollegen das zu essen, ja, und so weiter, super. Ist es und bitte mach es und so. Und was heißt okay? Also Viagra hat erwiesenermaßen eine gewisse Wirkung auf das männliche Geschlechts. Organ ist ja witzigerweise ursprünglich als Herzmittel entwickelt worden, aber dann hat man diese Nebenwirkung entdeckt und die Probanden wollten gar nicht mehr aufhören, das zu nehmen. Also wer möchte, wer mag, da gibt es, glaube ich, nichts
dagegen
zu sagen. Ja, und die Frage ist ja, also wo fängt sozusagen Optimierung an? Sind das die 5 Tassen Kaffee, die im Büro getrunken werden? Mhm. Ist das, wenn der Kleine morgens, bevor er in die Schule kommt, Ritalin bekommt, damit er irgendwie in aufrechteren Bahnen irgendwie dem Unsinn der Lehrer folgen kann? Oder ist es die Frau oder der Mann, der Schönheitsoperationen an sich vornehmen lässt. Also wo
hast du was machen lassen, Werner?
Alles Natur.
Alles Natur. Ja, toll.
Ich hatte mal mit 12, 14 eine Klammer Kiefer aufgeführt. Das ist ja auch so ein Ding.
Ja.
Ich glaube, unsere Generation, ich weiß nicht, ob irgendjemand ohne Klammer durch die Jugend gekommen ist. Echt?
Ja,
aber
oder
will
ich aber was machen lassen?
Überbiss. Ja, ich habe einen Überbiss.
Und das finde ich, übrigens auch lustig. Ich habe ja mal vor Jahren so Praxen porträtiert, Zahnarztpraxen. Ich bin hingegangen, habe mich da als vermeintlicher Patient ausgegeben. Soll man nichts machen, ist Journalist umstritten und habe gesagt, ja, ich würde gerne was mit meinem Lächeln machen lassen. Dazu muss man sagen, ich habe ziemlich gute Zähne. Mhm. Ich habe, glaube ich, die erste Blombe mit Mitte 30 bekommen und das ist, glaube ich, auch fast die einzige geblieben. Und die sehen ja auch relativ gerade aus. Kann man jetzt nicht sehen, aber es ist eigentlich so alles ganz in Ordnung. Und dann bin ich hingegangen und dann haben die mir da zum Teil Bilder gezeigt und dann dachte ich, ja, das ist ja ganz schön geworden. Und dann sagten sie, das war vorher. Und dann hatte der Zähne, die sahen aus wie Klaviertasten. Und ich fand das so, ich meine, es gibt ja auch ein paar Prominente, ich glaube, der eine wird demnächst Fußballmanager in Leipzig, die das haben machen lassen. Aber ich denke so, diese Klaviertastenzähne, wer will das denn? Und wenn ich da an Franck Ribéry denke, der krumm und schief die Zähne hat, oder Fernandel, der Don Camillo.
Jürgen Vogel,
das sind doch, also das
Charakter.
Sind doch Charaktereigenschaften oder beziehungsweise charakteristische Merkmale. Diese Leute haben, glaube ich, nicht darunter gelitten, dass sie solche Zähne hatten. Und ich finde, das ist ein Übermaß an Reglementierung, an Gleichschaltung im Gesicht, muss man fast sagen. Jetzt, sehr ungünstig.
Um das mal runterzubrechen, was machst du für dein Alter?
Werner, was sind deine geheimen Mittel?
Ich will jetzt deine Geheimnisse wissen.
Ich habe mal so einen katholischen Moraltheologen gehört, der hat gesagt, der Wegweiser muss nicht den Weg gehen, den er zeigt. Also ich esse gern und viel, ich rauche nicht, aber das habe ich noch nie gemocht. Man muss auch sagen, mein Vater war starker Raucher und ich habe es gehasst als Kind.
Mhm. Alkohol.
Ich trinke gern und dann auch viel, aber in Gesellschaft, aber ich trinke so gut wie nie allein oder wenn ich zu Hause bin in
der Familie. Ist Rotwein eigentlich so super gesund wegen irgendwelcher Bioflavie, ich weiß der Geier, Oide?
Oide ist immer
Oide klingt immer kompetent. Resveratrol,
ne? Also man hat zig Substanzen in Weinen mittlerweile entdeckt und erstaunlicherweise kommen diese Forschungen oft aus der Gegend von Bordeaux, dem Chianti oder dem Napa Valley. Das ist so ähnlich wie beim Rauchen. Es gibt eigentlich keine komplett unbedenkliche Dosis eines Gifts.
Ja.
Aber Alkohol ist natürlich irgendwie, gehört hier
aber
zur Kulturtechnik.
Aber Helmut Schmidt ist doch auch so alt
ganz
geworden.
Genau, ja.
So.
Aber man kann natürlich sagen, es gibt eine vergleichsweise risikoarme Alkoholmenge, die wird ja auch immer angegeben.
Ja.
Und den meisten Leuten schadet es nichts. Allerdings muss man sagen, wir haben 1,8 Millionen, sind es glaube ich, Alkoholkranke in Deutschland, wirklich Kranke oder abhängig. Wir haben glaube ich 70.000, 80.000 Todesfälle jedes Jahr in Deutschland, nur durch Alkohol. Und wir haben fast 10 Millionen Menschen, die sehr risikostarkes Trinken betreiben, also wo sie an der Grenze sind. Und das ist natürlich auch jetzt im Vergleich zu anderen Drogen oder illegalen Drogen, ist das natürlich mit Abstand die gefährlichste Droge. Aber sie ist halt kulturell geadelt, weil man sich immer noch als Diplom-Ingenieur, der sich für Wein interessiert, irgendwie einen guten Punkt macht, so als Bildungsbürger.
Und das Oktoberfest ist ja auch Kultur.
Wobei man da ja immer die Pestizide vergisst, die da auch noch alle auf dem Wein
sind. Aber es sind jedenfalls, ich meine, es gibt auch noch eine sehr lustige Studie. Ich habe ja, weiß nicht, ob schon erwähnt wurde, das Buch, was Paare zusammenhält, geschrieben. Und da ist eins auch.
Wie heißt das?
Was Paare zusammenhält.
Was Paare zusammenhält.
Ja, und das ist warum man sich riechen können muss und Sex überschätzt wird.
Ja.
Aber zum Thema Alkohol, da stellt man auch fest, dass Frauen, die regelmäßig, aber mäßig trinken, eher einen Partner kriegen als Frauen, die das nicht tun, also die Abstinentlerinnen sind. Ja. Und da könnte man natürlich jetzt lange nach Substanzen im Alkohol suchen, die dafür verantwortlich sind. Man kann aber auch sagen, dass Frauen, die regelmäßig, aber mäßig trinken, häufiger in Gesellschaft von Männern sind, die regelmäßig oder mäßig trinken und dann das eine zum anderen führt. Ja, also genau. Man muss da bei diesem In vino Fruchtbarkeit nicht unbedingt oder Paarfähigkeit muss man nicht unbedingt auf die Substanzen kommen.
Sind wir am Ende auch wieder beim Genuss? Ne? Also solange es im
und bei dem Miteinander.
Bei dem Miteinander, genau. Ja. Aber das gehört für mich zu Genuss dazu. Weil
ich habe da zwei Fachfragen. Kollagen, heißer Scheiß, irgendwie so aus, ich glaube aus Tierknochen, irgendwie so ein...
Gibt es auch inzwischen vegan.
So schleimiges Zeug, was man anrühren kann, soll wahnsinnig gut sein für etwas, wie soll ich sagen...
Gelenke, straffe Haut.
Strapazierte Haut in der zweiten Lebenshälfte.
Ja, ist, glaube ich, seit ich denken kann oder seit ich Kind und Jugendlicher bin, in irgendwelchen Cremes und Verjüngungsmitteln enthalten. Ich kann mich nur an einen Dozenten im Medizinstudium erinnern, der damals schon sagte, das Zeug ist viel zu groß von der Molekülstruktur, als dass es überhaupt in die Zellen rein kann. Mhm. Also man kann auch sonst was da drauf schmieren. Es ist
also du kannst ja auch Steine auf die Haut legen. Das funktioniert genauso gut.
Ich glaube, da hat man auch eher ein engeres Verhältnis zur Natur. Das ist vielleicht sogar gesünder mit den Steinen. Und also der Kollagen, das ist wie gesagt wieder die letzte oder nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Nee, ich komme
zum Teil gar nicht nach, die Dinge alle nachzulesen und zu entkräften, die wieder neu als Hype. Also fand ich auch damals, ist jetzt nicht ganz unser Thema, aber Diät nach Mondphasen und nach Blutgruppen fand ich auch sensationell.
Nach Farben
auch. Und am besten war aber, der war, glaube ich, irgendwo aus dem Ruhrgebiet, schlank im Schlaf. Da dachte ich, das ist super.
Sensationell.
Und ich meine, klar, wenn ich nur tagelang schlafe, nehme ich ab. Also
klar. Aber Muskeln vor allen Dingen.
Genau.
Ein guter Bekannter, den ich durchaus ernst nehme, vielleicht jetzt nicht medizinisch, aber seit Jahren schwört er auf einen morgendlichen Smoothie, der irgendwie so grünlich aussieht. Ein bisschen so wie ein gemixter Frosch, sind aber ganz viele Algen, Spirulina, Dingsterbums da drin. Und er sagt, wenn er den morgens statt Frühstück und dann kombiniert er das irgendwie noch mit Intervallfasten. Deine gelüpften Augenbrauen zeigen mir an, du bist mäßig überzeugt.
Ich muss mich nur an die lustigste Talkshow, in der ich eingeladen war, erinnern. Das war bei Maischberger, glaube ich, 2014 schon. Damals noch mit Attila Hildmann als veganem Koch.
Oh.
Mit Ursula Carven, die einen grünen Smoothie, sollte sein Lieblingsfrühstück irgendwie sagen und dann vorbereiten.
Und deins war eine Schweizachse.
Na, Frühstück. Ich hatte Schokocroissants und Milchkaffee und irgendwie Nutella-Brötchen oder sowas. Und dann waren da noch irgendwelche Körner. Und Lauterbach saß neben mir. Yeah. Und dann habe ich damals, am Abend vorher war ich beim Oktoberfest. Und nachdem die dann da alle irgendwie völlig unsinnig von Phenolen und Antioxidantien geredet haben, habe ich von den vielen Antioxidantien im Schweinsbraten am Abend vorher geredet. Und dann sollte man das alles wechselseitig probieren. Und habe ich gesagt, ich trinke diese grüne Pampe nicht. Wurde ich streng angeguckt. Lauterbach hat sie geprobiert und hat dann so zu mir so halb verschwörisch gesagt, schmeckt streng. Also, das Einzige, was man, glaube ich, positiv darüber sagen kann, ist, wer dran glaubt, hat dadurch einen gewissen Placebo-Effekt, der nützlich ist. Aber diese ganzen Substanzen und Inhaltsstoffe, da sind wir wieder bei diesem Isolierten. Mhm. Ich glaube, ich führe mir jetzt isoliert was zu. Und das fand ich auch, es ist ja, glaube ich, immer noch so bei vielen Ernährungsformen, wenn ich dazu einen Haufen Pillen und Pulver noch futtern muss, um irgendwas auszugleichen, dann brauche ich, glaube ich, nicht mal Medizin studiert haben oder einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, um zu erkennen, das kann jetzt nicht gesund sein, wenn ich sowas eben nachjustieren, nachfuttern muss. Also ich halte davon nichts, sondern man soll sich von dem ernähren, was man hier regional am besten aus eigenem Anbau oder vom Markt bekommen kann. Und dann macht man schon vieles richtig, vor allen Dingen in Gesellschaft.
Ich möchte, dass du auch noch was anderes entkräftest. Du hast es vorhin schon angesprochen.
Darf ich vielleicht ergebnisoffen bleiben? Vielleicht bestätige ich es auch.
Nein, das ist jetzt was sehr Persönliches, weil es junge Männer betrifft, die irgendwann in dieses Alter kommen, wo sie Bodybuilding machen,
pumpen,
um sich dann diese wunderbaren Eiweißbehälter zu kaufen.
Eimer,
genau. Ja. Ja, Eiweiß, ne, Fleisch muss man essen, aber eben auch ordentlich.
Pute,
genau. Und felsenfest davon überzeugt sind, dass das jetzt richtig gesund ist und richtig Muskeln gibt.
Ja, Moment, gesund ist, glaube ich, nicht das Kriterium, sondern Muckis sind das Kriterium.
Ja, aber gesund auch.
Aber zumindest nicht ungesund. Aber jetzt sind wir bei dem schönen Überbegriff Krise der medizinischen Autoritäten. Weil früher hätte man wahrscheinlich noch auf was gehört, was ein Arzt gesagt hätte. Inzwischen reicht natürlich so ein Influencer auf YouTube oder Instagram, der zeigt, was er für Muckiberge hat und dann dazu sagt, das nehme ich und das hilft. Und das ist ja die augenscheinlich überzeugend. Weil wenn er es nicht machen würde und nehmen würde, würde er ja nicht so aussehen.
Klar.
Genau. Und da kann sich dann natürlich so ein Spargeltarzan als Doktor im weißen Kittel daneben stellen, der alle Studien kennt. Und dem wird trotzdem immer weniger geglaubt. Also das ist jetzt ernsthaft, glaube ich, wirklich, da hat sich was verschoben. Also die Frage, es ist ja ein Riesenthema, wo finde ich zuverlässige Informationen im Netz und wie kann ich die armen, lieben Kleinen davor schützen, dass sie jeden Unsinn glauben. Inhaltlich kann man sagen, dass diese ganze Eiweißfresserei, so muss man schon nennen, nicht nötig ist. Wir sind mehr als genügend bis überversorgt mit dem Eiweiß durch unsere ganz normale Ernährung. Durch wenn wir normal Milch und Quark und Käse und andere Produkte essen, ab und zu Fleisch, da müssen wir gar nicht übermäßig haben. Und man macht das wirklich nur bei absoluten Spitzensportlern, die aber im Bereich von 6-8 Stunden pro Tag trainieren. Also das ist auch nicht der typische Jugendliche oder junge Erwachsene, der mal eine Stunde oder zwei, selbst wenn er das jeden Tag machen würde, braucht der nicht zusätzlich, weil der Eiweißbedarf eigentlich damit gedeckt ist. Und deswegen kann man davon nur abraten. Das findet man auch in allen gängigen Leitlinien. Also das wollte ich nochmal sagen. Ich erzähle hier ja keine persönlichen Ideologien oder mir selbst ausgedachten Medizintheorien, sondern das sind schon irgendwie die offiziellen Empfehlungen und Leitlinien und das, was Ärzte und Experten über Jahre sorgsam herausgefunden haben.
Zum Schluss noch hemmungslose Eigenwerbung. Dein neues Buch. 600 Seiten kreuz und quer durch die Medizingeschichte. Wichtig dabei, nicht chronologisch. Also du fängst nicht, keine Ahnung, wo auch immer an bei Hippokrates und endest dann bei dir selbst, sondern du hast es nach Themen geordnet. Warum muss ich das lesen?
Also ist es schon innerhalb dieser Großkapitel chronologisch, aber weil ich, glaube ich, eine ganze Menge darüber verstehe, wie die Medizin heute funktioniert, warum Ärzte so denken, wie sie denken und weil es eine Menge sehr unterhaltsamer Anekdoten, Geschichten gibt, zum Beispiel Schneewittchen. Es gab um 1800 einen Boom der Obduktion, also der Leichenöffnung. Vorher hat man das nicht so oft gemacht, dann fing das plötzlich an, erst in Paris, dann hauptsächlich in Wien. Man hat einfach Anatomen, Pathologen haben in den Instituten geguckt, was ist da alles und wie heißt das so. Die Brüder Grimm haben ja die Märchen von aus dem Volk aus Maul geschaut und gesammelt. In den frühen Fassungen von Schneewittchen vor 1800 wurde Schneewittchen in ein Tuch gewickelt oder in einen Holzsarg. Ab 1812 sind die Fassungen im Glassarg, die wir alle kennen. Also die Transparenz, die Begeisterung für Leichenöffnung. Das ist eine kleine, nette Anekdote, die aber zeigt, wie das allgemeine Interesse am toten Körper dann wuchs und wie sich das auch in sowas wie Märchen zeigt. Es gab dann auch einen deutschen Schriftsteller, der zum Glück weitgehend vergessen ist, der, nachdem seine Frau gestorben war, sich einen Sarg hat anfertigen lassen für sie, das nicht verraten hat, dass sie tot war und da so eine Luke angebracht hat und jeden Tag geguckt hat, wie sie weiter verfiel. Also da gibt es ganz viele Parallelen.
Was Paare zusammenhält.
Gut, schon Thema. Und ich finde es spannend, wie man beim Zauberberg von Thomas Mann und Tuberkulose, bei vielen anderen literarischen Werken sieht man diesen Zeitbezug. Aber ich finde es spannend, wie die Medizin auch immer wieder sich spiegelt im Alltagsleben der Leute, in den Geschichten, in den Fantasien der Menschen.
Und dass dem Wolf der Bauch aufgeschlitzt und dann die Steine da reingepackt wurden. Kommt das da auch, war das auch aus dieser
Öffnungsphase? Das ist ja auch in dieser Zeit entstanden. Interessanter Gedanke, könnte ich jetzt vielleicht in die Endfassung sogar noch mit aufnehmen. Und spannend ist natürlich auch, wie sich, und wir haben ja über viele solche Lebensführungs- Optimierungsideen gesprochen. Und die Medizin ist ja eigentlich erst seit 150, 170 Jahren so richtig wissenschaftlich. Mhm. Also seit 1850. Es fing mit den Leichenöffnungen an und dann eben Robert Koch und Rudolf Virchow, Tuberkelerreger entdeckt, also Bakteriologie. Und vorher hat man ja, es gab die romantische Medizin, es gab diese Diätetik. Und das ist ja, wir schmunzeln so ein bisschen drüber, das sind ja ganz viele von diesen Ideen sozusagen. Ausgeglichenes Leben führen, die richtige Menge an Essen und Trinken, genügend schlafen. Eins sein mit der Natur, zu merken, was du da für Impulse bekommst.
Das haben wir doch jetzt gerade in diesem Moment alles wieder.
Es ist ein Riesen-Revival. Vielleicht, weil es eine Überforderung durch diese technische, entfremdete Medizin gibt, die zu Unrecht häufig aus meiner Sicht auch schlecht gemacht wird, weil vieles hat sie natürlich trotzdem erreicht. Aber da finde ich es spannend zu verstehen, woher kommen diese Denkmuster, woher kommt diese Rückbesinnung jetzt auf vieles. Es ist ja auch witzig, alles, was natürlich ist, gilt erstmal uneingeschränkt als gut und sanft und ganzheitlich. Ich meine, jeder gute Hausarzt ist ganzheitlich. Das ärgert mich manchmal, wenn dann diese Slogans für viel Geld für irgendwelche obskuren Therapien verwendet werden.
Ich würde sogar so weit gehen, dass das so eine Wiederentdeckung der Spiritualität ist. Also auch die Religion in der Form gibt es nicht oder beziehungsweise nimmt ab. Die Leute laufen aus der Kirche raus oder und diese Form von Spiritualität auch wieder zu, also wiederentdeckt wird gerade. Vielleicht esoterisch teilweise, aber eben auch möglicherweise in der.
Will man auch nicht.
Naja, aber die
braucht es, weil es das die Anbindung ja auch an die Welt ist.
Also die Einbettung in ein größeres Ganzes.
Genau.
Man fühlt sich, glaube ich, wirklich dieses Wort Entfremdung, also auch mit dieser Kritik an Lebensmitteln, dass man irgendwie was Natürliches und dieser ganze Boom zu natürlich, angeblich natürlichen Lebensmitteln, weil die Zeiten halt vorbei sind, wo fast jeder den kleinen Garten hatte und das Zeug selbst angebaut hat und wusste, wo es herkam. Meiner Oma oder auch meinen anderen Verwandten hätte man das nicht erzählen müssen, was natürliche, gesunde Küche ist. Das haben die automatisch gemacht. Eingekocht, eingeweckt, alles kam aus dem eigenen Garten.
Ja, genau.
Und das ist uns halt größtenteils verloren gegangen.
Werner, zum Schluss meine Lieblingsfrage. Was macht dir Mut?
Ach Gott, oh Gott. Dass es immer noch eine Menge Menschen gibt, die den heikler Begriff, aber die irgendwie den, ich wollte eigentlich sagen gesunder Menschenverstand, aber die den Kompass nicht verloren haben für das, was stimmig und richtig ist und für sie angemessen ist. Weil das ist auch immer in der Medizin oder in diesen ganzen Gesundheitsthemen suchen immer wieder nach allgemeinen Rezepten. Und das versuche ich auch immer jedem zu sagen. Wenn du mittags mit der Horde in die Kantine gehen willst und dir das gut tut, mach es. Für dich ist das dann gut. Der andere geht vielleicht lieber um Block und ist allein. Wenn du die Fertigpizza abends bestellst und du da Lust drauf hast, ist das gut. Wenn du dir stattdessen lieber was aus dem eigenen Garten zusammenschnipselst, ist das genauso gut. Also es gibt nicht das Patentrezept. Was haben wir vorhin bei ganz vielen Dingen mit Essen und auch mit Freizeitverhalten gesagt. Und da gibt es, glaube ich, doch viele Leute, die da für sich einen guten inneren Kompass haben. Und die muss man eher stärken, statt die Verkäufer und die Marktschreier, statt denen hinterherzulaufen.
Wenn du jetzt dir ein Produkt ausdenken sollst oder eine App oder so, mit all deiner Erfahrung, was da draußen so geboten wird und wurde, wo würdest du hingehen? Ich meine, Potenz Viagra war schon ziemlich gut. Ozempic abnehmen war auch schon ziemlich gut. Es müsste jetzt vielleicht...
Wieso war das gut?
Naja, ökonomisch gesehen.
Okay.
Ich meine jetzt nur ökonomisch.
Mir geht es ja um die Gesundheit.
Ich vergiss Arzt. Das mal. Du willst jetzt auf deine alten, im zweiten Lebensdrittel willst du nochmal Milliardär werden, weil du alles andere schon geschafft hast. In welcher Richtung würdest du denken? Wo ist noch so ein Schmerzpunkt der Menschheit? Cannabis. Das gibt's schon. Kann sich jeder selber züchten. Da ist zu wenig Wertschöpfung drin.
Naja, es klingt unspektakulär, aber ich glaube, die wirklich mit sich selbst Zufriedenheitspille wäre das. Wir hatten vorhin schon sowas wie Selbstmitgefühl. Gibt's in den USA diesen Begriff da geprägt, dass man auch, jeder würde jemanden Fremden, der in der U-Bahn heult, würde irgendwie, was ist los, kann ich dir helfen, in den Arm nehmen. Mit sich selber macht man das oft nicht.
Ja.
Dieses sozusagen auch mal gut zu sich sein und nicht immer sagen, streng so, du Versager, wieder nicht geschafft oder irgendwie, was hast du da Blödes
gemacht. Also mit sich selbst gut umgehen, mit sich selbst zufrieden sein, Pille.
Klingt so ein bisschen auch esoterisch, aber ich glaube, das ist
total,
weil das ist tatsächlich was mich immer wieder irritiert, und das soll jetzt nicht wieder Eigenwerbung sein, aber ich habe ja auch ein Buch über Empathie und über emotionale Gewalt geschrieben. Also wie viele Leute mit sich im Unreinen sind und einfach das Gefühl haben, sie sind, es wird natürlich von außen getriggert, sie sind unvollkommen, niemand ist vollkommen, sie sind unbefriedigend, sie genügen nicht, sie sind ein Mängelwesen. Und das ist, also was für ein absurder Gedanke. Ich bin nicht sehr religiös, aber ich glaube, dieser christliche Urgedanke, du bist angenommen, so wie du bist, unabhängig von deiner Leistung und von dem, was du erreicht hast, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das den Menschen zurückgeben könnte, wäre, glaube ich, viel getan.
Also ich würde sagen, die Zufriedenheitspille, die kann man auch einfacher haben, indem man wirklich wieder mehr seinen inneren Raum erforscht und meditiert zum Beispiel oder eben in der Natur ist.
Schatzilein, wir wollen Milliardäre werden.
Und das Entscheidende ist, wenn man das Herz jetzt mal von dem reinen Organ nochmal erweitert als ein Resonanzorgan, das mit der Umwelt in Verbindung geht und mit anderen Menschen, man das ein bisschen mehr anspielt und weniger seinen Gedanken im Kopf glaubt, ist man, glaube ich, auch schon auf dem ganzen
Weg. Okay, ich hab einen Bestsellertitel. Milliardärin durch Meditation. Das ist, ist der heiße Scheiß jetzt.
Nee, ich glaube, es gibt tausend Wege. Der eine geht zum Fußballspiel und erfreut sein Herz, der andere in die Natur, der nächste meditiert. Also das ist genau der Punkt. Es gibt kein One size fits all in dem Fall. Und ich meine, die Milliardenidee wäre vielleicht noch die Schlaflosigkeit. Ich finde es furchtbar, weil ich schlafe gerne und ich schlafe auch gut. Aber ich glaube, viele Leute...
Kostet halt Zeit, ne?
Genau, hadern damit, würden einerseits gerne besser schlafen und das dann noch weniger.
Ja.
Also das wäre sozusagen die Ozempic fürs wachen Schlafen ohne Anstrengung mit 2 Stunden und da aber tief und fest und erholt sein.
Nicht schlank im Schlaf, sondern fit ohne Schlaf.
Genau, oder mit wenig Schlaf. Boah,
unfassbar viele Bestseller geboren hier. Ganz herzlichen Dank, Dr. Werner Bartens, die Stimme der medizinischen Vernunft. Die ganzen Bücher packen wir natürlich in die Shownotes. Ganz herzlichen Dank, lieber Werner. Dieses Gespräch schreit nach einer Fortsetzung.
Genau. Ich danke euch, hat viel Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.